Ich danke euch für die herzliche Begrüßung heute Morgen. Es ist auch für mich etwas Besonderes, in meiner Heimatgemeinde zu sein. Das könnt ihr mir glauben, und es ist einfach schön, in viele bekannte, ja, in viele vertraute Gesichter zu gucken. Viele sind auch hier, die mich und uns als Verbandsteam auf unserem Dienstweg, auf unserem gemeinsamen Weg auch für die Freikirche zu arbeiten, begleiten. Schön, dass auch ihr heute Morgen hier sein könnt. Und es ist auch für uns als Familie ein besonderer Gottesdienst, weil Besuch aus Brasilien da ist, Verwandtschaft meiner Frau, meine Schwiegermutter, meine Schwägerin. Und es ist auch schön, dass meine Mutter heute hier sein kann, die auch aus Altersgründen in der Regel nicht mehr zum Gottesdienst kommt. Aber heute haben wir doch einen Weg gefunden, Mutti, dass du hier sein kannst. Und das freut mich auch sehr. Ja, die Zeit ist ein bisschen fortgeschritten schon. Die Uhr, die euch seit, denke ich, 30, 40 Jahren mindestens begleitet, die zeigt mir das. Wir wollen heute Morgen in der Predigt über das Thema der Berufung nachdenken. Berufung, da denken wir meist an Männer und Frauen, die Gott direkt angesprochen hat, die einen direkten Auftrag für ihn erfüllt haben. Es gibt einige sehr bewegende Berufungsgeschichten in der Bibel. Ich denke an die Berufung des Mose am brennenden Busch oder wie Samuel bei Eli berufen wurde. Da ist die Berufung des Propheten Jesaja, der in einer Vision den heiligen Gott erlebt hat. Oder auch im Neuen Testament Paulus, auf dem Weg nach Damaskus kommt ein Licht von oben herab und beruft ihn. Ja, es gibt bis heute solche besonderen Berufungen, geistliche Berufungen, die zugleich den Berufsweg eines Menschen bestimmen. Der Berufene wird hauptamtlicher, vollzeitlicher Mitarbeiter Gottes in seiner sichtbaren Gemeinde. Aber es gibt auch Berufungen nicht nur als Beruf. Jeder Mensch, der das Evangelium hört, der ist nach biblischem Verständnis ein Gerufener. Wenn Jesus und die Apostel im Neuen Testament zur Nachfolge, zum Glauben aufrufen, dann steckt von der griechischen Wortbedeutung das Wort Rufen dahinter. Die, die auf diesen Ruf positiv reagieren, das sind die Herausgerufenen, die Gemeinde. Paulus nennt sie auch berufene Heilige. Ja, und Nachfolge drückt sich in der Gemeinde darin aus, dass Gläubige in verschiedene Aufgaben gerufen werden. Das bewirkt der Heilige Geist durch seine Gnadengaben, indem er Gläubige befähigt, bestimmte Aufgaben in der Ortsgemeinde zu übernehmen, die zum Wohl aller dienen. Ja, so gibt es eine hauptamtliche Berufung und auch eine ehrenamtliche Berufung zur Mitarbeit in der Gemeinde. Ich habe vor einiger Zeit mal eine biblische Geschichte gelesen, ja, unter diesem Aspekt gelesen. Unter dem Aspekt, wer ist hier eigentlich wozu berufen? Und wer trägt was zum Ganzen bei? Eine Geschichte, die man normalerweise nicht unter diesem Blickpunkt liest, die aber eine unglaubliche Schönheit und Kraft entfaltet, wenn man es denn einmal so tut. Und das wollen wir heute Morgen uns anschauen in 2. Könige 5, die Heilung des Naeman, 2. Könige 5, Vers 1 bis 15. Ihr könnt gerne mit aufschlagen und mitlesen. Ich werde den Text nach der modernen Übersetzung der Hoffnung für alle lesen. Naaman, der oberste Heerführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss hohes Ansehen und der König schätzte ihn sehr. Hatte doch der Herr durch Naaman, den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen. Doch Naaman war aussätzig. In seinem Haus lebte ein israelitisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten es auf einem ihrer Raubzüge in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Sie war die Sklavin von Naemans Frau geworden. Eines Tages sagte das Mädchen zu seiner Herrin, wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Naaman ging daraufhin zum König und berichtete ihm, was das Mädchen aus Israel gesagt hatte. Der syrische König bestärkte ihn, den Propheten aufzusuchen, und gab ihm ein Empfehlungsschreiben an den König von Israel mit. Naaman machte sich auf den Weg. Er nahm 7 Zentner Silber, 70 Kilogramm Gold und 10 Festkleider als Geschenke mit. Das Schreiben an König Joram von Israel lautete: Der Mann, der dir diesen Brief überreicht, ist mein Diener Naaman. Ich habe ihn zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz heilst. Als Joram den Brief gelesen hatte, zerriss er entrüstet seine Kleider und rief: Bin ich etwa Gott, der Macht über Leben und Tod besitzt? Wie kommt der Syrer nur darauf, einen Aussätzigen zu mir zu schicken, damit ich ihn heile? Es liegt ja auf der Hand, was er will. Krieg will er mit uns. Und das hier ist nur ein Vorwand. Schon bald hörte auch der Prophet Elisa, dass der König voller Entrüstung seine Kleider zerrissen hatte. Er schickte seinen Boten zum Palast und ließ Joram ausrichten: Warum bist du so aufgebracht? Schick diesen Mann zu mir. Er soll erkennen, dass es hier in Israel einen Propheten des wahren Gottes gibt. Kurze Zeit später fuhr Naaman mit seinem Gespann bei Elisa vor. Der Prophet schickte einen Diener vor das Haus, der dem syrischen Heerführer sagen sollte: Geh an den Jordan und tauch 7-mal im Wasser unter, dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Da wurde Naaman zornig, kehrte wieder um und schimpfte: Ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und zum Herrn, seinem Gott, beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich von meinem Aussatz befreit. Als ob unsere Flüsse Abmana und Papa, die durch Damaskus fließen, nichts wären. Dabei sind sie viel sauberer als alle Bäche Israels. Kann ich nicht auch darin baden und gesund werden? Voller Wut machte er sich auf den Heimweg. Doch seine Diener versuchten, ihn zu beschwichtigen. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es sicher auf dich genommen. Und nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch erst recht tun. Naaman ließ sich umstimmen und fuhr an den Jordan hinunter. Wie der Bote Gottes es befohlen hatte, stieg er ins Wasser und tauchte 7-mal unter. Und tatsächlich, seine Haut wurde wieder glatt und rein. Er war gesund. Da ritt er mit seinem ganzen Gefolge zum Propheten zurück und bekannte ihm: Jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Ja, hier in der Hoffnung für alle ist der Name Naaman gebraucht. Ich werde in meiner Predigt bei Naaman bleiben. Das ist so der Name, auch der mir von meiner Kindheit an vertraut ist. Die Geschichte spielt im geteilten Reich, Israel und Juda. Eine Zeit des geistlichen Auf und Ab. Am Ende des ersten Königebuches tritt Elia ab und Elisa wird als Prophet berufen. Er führt sich gleich mit zahlreichen Wundern ein. Und dann hier jetzt die Geschichte mit Naaman. Ja, beginnen wir direkt bei ihm. Dass die Bibel von ihm berichtet, ist schon mal ungewöhnlich. Naaman ist kein Israelit und doch wird ein Teil seiner Lebensgeschichte hier aufgegriffen. Das ist ungewöhnlich, denn normalerweise kümmert sich die Bibel um die Menschen aus dem Volk Israel und nicht um Menschen aus anderen Völkern. Welches Interesse hat das Alte Testament an Naaman? Er ist der Typ eines berufenen Heiden. Wir haben das ab und zu im Alten Testament. Im Neuen Testament sieht es dann noch ein bisschen anders aus, dadurch, dass alle Heiden ja berufen werden. Aber Gott, kann man hier erkennen, Gott benutzt in seinen Plänen auch manchmal Nichtchristen, um seinen Kindern etwas deutlich zu machen. Das heißt, in diesem Fall segnet Gott die Feldzüge des Naaman. Vers 1 haben wir das gelesen. Und dieser Mann, er ist in jeder Hinsicht erfolgreich. Erfolgreich im Beruf, angesehen bei den Menschen, gesegnet von Gott, alles perfekt, wenn da nicht seine Krankheit wäre. Und dennoch, Gott benutzt Naaman und vollzieht seinen Plan mit ihm. Er macht dem abgefallenen Volk Israel etwas deutlich. Gott setzt seinem Volk Grenzen. Durch den Erfolg der Syrer und den Misserfolg der Israeliten möchte Gott sein Volk zum Nachdenken bringen. Nicht nur zum Nachdenken durch das Leid, das sie erleben, Niederlagen im Krieg, Unterdrückung, Versklavung, sondern auch dadurch, dass gerade ihr Feind zu demjenigen wird, der ihren Gott preist, der ihn lobt, der ihn anbetet. Ihr Feind wird zu demjenigen, der Israel eigentlich beschämt. Naaman wird gesund, er erfährt die Allmacht des Propheten Gottes und wird zu einem Nachfolger des israelitischen Gottes. Und er reiht sich damit ein in die Hure Rahab, die auch von Gott benutzt wurde, und andere, Nebukadnezar, Cyrus, die alle entweder das Volk versklaven oder auch befreiten, je nachdem, was gerade dran war. Und vielleicht ist das ein Punkt, der manchmal schwer für uns zu verstehen ist und der doch eine historische Tatsache ist, die bis heute andauert. Gott benutzt manchmal Ungläubige, um uns Gläubigen etwas zu sagen. Oder er benutzt Ungläubige, die dann zu Gläubigen werden. Wie Naaman hier. Und so kann er auch andere Christen benutzen, um uns als Adventisten etwas zu sagen. Oder er benutzt uns als Adventisten, damit wir anderen Christen zum Segen werden. Ich denke, das sollte uns alles ein Stück demütig werden lassen, bewusst zu erkennen, dass es nicht nur eine Gruppe von Menschen gibt, die alles weiß, die Gott segnet, sondern Gott arbeitet in vielen Bereichen. Gott benutzt verschiedene Menschen, verschiedene Gruppen, um seine Kirche, seine Nachfolgerschaft zu bauen. Das war so die erste Person, Naaman. Wer spielt hier noch eine Rolle in dieser Geschichte? Wer ist noch ein berufener Gottes, weist sich als berufener Gottes würdig? Da ist das israelitische Mädchen, genau, als zweites. Und sie ist nun das glatte Gegenteil von Naaman. Naaman ist einer der oberen 10.000, der auf den Titelseiten der Zeitung erschienen wäre, der im Fernsehen erschienen wäre, wenn es das damals schon gegeben hätte. Aber dieses israelitische Mädchen, die ist nur eine Nummer. Eine von vielen Knechten und Mägden im Hause Naamans. Eine, die nichts zu sagen hat, die einfach das tut, was man ihr sagt. Die Bibel kennt weder ihren Namen noch den ihrer Eltern. Ihre Herkunft ist gänzlich unbekannt. Man weiß nur, sie ist irgendwo am Rande eines Siegeszugs aufgegabelt worden, verschleppt worden. Und gerade sie wird jetzt zur prägenden Gestalt. Sie prägt die Geschichte durch ihr Zeugnis. Ja, was mag im Kopf dieses Mädchens vorgegangen sein? Wie mag sie sich gefühlt haben? Als Sklavin verschleppt zu werden, ist ein hartes Schicksal. Vielleicht waren ihre Eltern tot, zumindest ihr Vater, gefallen in einer der Schlachten mit den Syrern. Ja, wie könnte man sich so fühlen? Von Gott verlassen? Verbittert über das eigene Schicksal? Vorwürfe noch an Gott, dass er das alles zugelassen hat? Aber das Bild, was wir hier von ihr haben, ist so ganz anders. Zunächst erkennt man, sie hat etwas ganz Wichtiges aus Israel mitgenommen. Ihren kindlichen Glauben. Sie glaubt an die Allmacht des Propheten Gottes. Sie hält an dem, was sie irgendwo zu Hause gelernt hat, fest. Und vielleicht gehörten ihre Eltern zu den 7.000 in Israel, von denen es zur Zeit Elias heißt, dass sie ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Und ihr Glaube scheint ihr die Kraft zu geben, ihr Schicksal zu verarbeiten und positiv zu gestalten. Denn auch das muss man sagen, es würde dem Denken der damaligen Zeit entsprechen, den Aussatz Naamans als Strafe Gottes an ihm zu sehen. Ja, so könnte sie heimlich Schadenfreude empfinden, aber das Gegenteil ist der Fall. Sie wünscht sich nichts sehnlicher, als dass Naaman gesund wird. Ja, ich finde es toll, dass man hier sehen kann, dass sie ihr Schicksal so positiv verarbeitet hat. Und noch etwas. Sie ist der Inbegriff einer Person, die Zuversicht und Optimismus ausstrahlt. Da sieht man hier, was Ausstrahlung ausmacht. Dieses Mädchen kann andere anstecken. Das ist ihre Gabe, die sie einsetzt. Ja, Menschen mit solcher Ausstrahlung, die brauchen wir auch heute. Unbekümmert, in kindlichem Vertrauen, die anderen Menschen Hoffnung geben können. Das ist ihre Stärke, ihre Gabe. Ja, weitere Personen hier in dieser Geschichte. Die Frau Naemanns sagt es Naemann weiter, da kann man nicht so viel zu sagen, dann zum syrischen König, da haben wir wieder einige Aspekte. Er setzt alle Hebel in Bewegung. Alles, um Naemann zu helfen. Nichts ist ihm zu kostbar, damit Naemann gesund wird. Der syrische König, der wird damit zum Typus des berufenen Reichen, der seinen Reichtum zum Wohl der Sache Gottes einbringt. Reichtum und Reich Gottes, das ist ja so ein schwieriges Gebiet. Da besteht zum einen die Gefahr, am Reichtum zu hängen, so wie es dann beim reichen Jüngling der Fall war, so dass die Sorge um den Reichtum den Platz Gottes einnimmt. Aber hier gibt es ein anderes Problem. Reichtum wird nicht als Spende, als Gabe eingesetzt, sondern als Teil eines Geschäftes, das auf Gegenseitigkeit beruht. Beim syrischen König, man merkt, da steckt der Gedanke der Käuflichkeit dahinter. Wenn man nur genug Geld gibt, dann wird es schon irgendwie klappen. Wenn man den Propheten nur teuer genug bezahlt, dann wird er das Wunder vollbringen. Und dieser Ansatz steht ganz im Gegensatz zum Verständnis des Elisa. Elisa hat eine geistliche Grundwahrheit verstanden, die hier deutlich wird. Männer Gottes dürfen nicht käuflich sein, wenn sie im Dienst Gottes stehen. Männer Gottes müssen ihre Unabhängigkeit bewahren. Und das ist hier die Tragik in 2. Könige 5. Zwar ist Elisa absolut nicht käuflich, aber sein Diener Gehasi, der erliegt der Versuchung des Wohlstands. Falls ihr heute Nachmittag mal möchtet, lest mal den zweiten Teil von Kapitel 5. Da sieht man dann, dass Gehasi in seinem Leben an der Geldgier scheitert und dass er den Aussatz bekommt, den Naemann verlor. Zurück zu Elisa. Wie macht er deutlich, wie seine Haltung zu Geld und zu Geschenken ist? Wir finden das in Vers 9 und 10. Da kommt Naemann zu Elisa und das ist dann so ein ganz merkwürdiges Bild. Wenn sich bei euch hoher Besuch ankündigen würde, der Bürgermeister von Hamburg oder vielleicht irgendein Bundestagsabgeordneter oder so, was würdet ihr denn machen? Ihr würdet doch nochmal richtig so die Gemeinde herausputzen, alles schön sauber machen, dekorieren, so wie die Gemeinde schon lange nicht mehr gewesen ist. Aber was tut Elisa? Da kommt Naemann mit seinem prächtigen Pferdewagen, mit seinem ganzen Gefolge zu seinem Grundstück und dann ist da kein roter Teppich ausgerollt, kein Empfang mit Sekt und Häppchen, wie man es erwarten könnte, kein Mitarbeiterstab, der sich nach dem Wohlbefinden von Naemann erkundigt, ob er gut gereist ist, ob alles seine Ordnung hat, ob er sich ein wenig frisch machen möchte. Nein, da ist ein Bote da. Und man hat den Eindruck, Elisa hätte nur wenige Schritte tun müssen, um Naemann zu begegnen. Aber nein, der Prophet kommt nicht. Er bleibt demonstrativ zu Hause. Warum? Warum tut Elisa das? An dieser Stelle wird das Verständnis von Elisa als berufenem Propheten Gottes deutlich. Welche Botschaft soll er den Menschen seiner Zeit bringen? Der Prophet soll das Wesen Gottes deutlich machen. Und er hat von Gott die Autorität bekommen, dieses Ziel auch mittels eines Wundergottes in die Wege zu leiten. Elisa bleibt deshalb weg, weil Naemann erfahren soll, was Ohnmacht bedeutet. Na, ehe man in seinem Stolz, in seinem militärischen Erfolg, in seinem Selbstbewusstsein, der kommt nicht mit leeren Händen. Er erwartet, dass das wertgeschätzt wird, anerkannt wird. Aber gerade auf die Schiene will Elisa sich nicht begeben. Naaman soll Ohnmacht in Bezug auf seine Gesundheit spüren und Elisa will ihn Gnade erfahren lassen. Das ist kein gegenseitiges Geschäft, was hier abläuft, sondern Gott will barmherzig sein und einen kranken Mann heilen. Elisa bringt ganz klar zum Ausdruck, du kannst dir deine Gesundheit nicht erkaufen. Und was du vor Menschen und vor Gott darstellst, ist mir und meinem Gott unwichtig. Und ich glaube, dass da eine ganz tiefe Wahrheit, eine ganz, ganz tiefe Sache dahinter steckt, nämlich Naaman soll letztlich an dieser Stelle die Grunderfahrung des Glaubens machen. Die Grunderfahrung des Glaubens, die da heißt, ich kann es aus eigener Kraft nicht schaffen. Egal wie gut ich bin, egal was ich mitbringe an Gaben, an Zeit, an Fähigkeiten, die ich einsetze, die ich aufopfere. Ich kann mir meine Erlösung nicht verdienen, nicht erkaufen. Sondern ich bin von Gott abhängig, ich brauche Gott. Gott tut den ersten Schritt, Gott wendet sich mir zu. Und dann bietet er mir als Geschenk die Erlösung an, die ich nur annehmen kann. Das soll der Ehemann hier ganz tief auch an seiner Gesundheit erfahren und so möchte Elisa ihn hier zum Gehorsam des Glaubens führen, indem er das tut, was er sagt, nämlich sich zu waschen 7-mal im Jordan. Das heißt, Elisa tritt ganz eindeutig und ganz energisch einem Geschäfts- und Verdienstdenken entgegen. Und ich denke, das gilt es auch heute hochzuhalten. Vielleicht gilt es besonders für Reiche, aber nicht nur für sie, letztlich für alle, die sich finanziell am Reich Gottes beteiligen. Geben soll nicht aus Berechnung geschehen, nicht, weil man eine Gegenleistung erwartet. Gott hat seinen Segen ausdrücklich auf den Zehnten gelegt. Ja, das stimmt. Aber der Zehnte und andere Gaben sollen nicht gegeben werden, um vor Gott oder vor anderen gut dazustehen oder weil man sich persönliche Vorteile davon erhofft. Mit Geld soll auch keine Politik gemacht werden, sondern in diesem Sinne soll die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Wir geben freiwillig und aus Dankbarkeit einen Teil dessen an Gott zurück, was er uns gegeben hat. Wir antworten auf Gottes Gnade, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Das macht Elisa hier deutlich und da sind der syrische König und Naaman gleich, dass ihnen dieses Denken ein Stück weit fremd ist. Und so reagiert Naaman so, wie man es von stolzen Prominenten erwarten kann. Er ist entsetzt, er ist zutiefst gekränkt, gedemütigt, beleidigt über die Art und Weise, wie er hier behandelt wird. Ja, er ist zornig mit dem, was hier passiert. Nein, also so eine Aufforderung, der kann er beim besten Willen sich nicht unterordnen. Ja, und so könnte man erwarten, dass die Geschichte ihren Lauf nimmt. Naaman ist beleidigt und zieht nach Hause. Er behält seinen Aussatz, alles bleibt, wie es ist. Wenn die Geschichte so ausgegangen wäre, ich denke, wir hätten sie gar nicht in der Bibel überliefert. Die Chance zur Heilung wäre vertan gewesen. Was für eine Tragik, überlegt mal. Und an dieser Stelle tritt eine weitere Gruppe von berufenen Menschen auf. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die hier die Wende herbeiführt, die Diener Naamans. Sie sind weise, sie teilen nicht den Stolz ihres Herrn und sie haben den Mut, und das ist nicht selbstverständlich, sie haben den Mut, Naaman ganz vorsichtig darauf anzusprechen. So, lieber Vater, heißt es bei Luther, lieber Vater, wenn du etwas Riesiges, etwas Schwieriges hättest tun sollen, dann hättest du es doch gemacht, nicht wahr? Um zu zeigen, was für ein toller Typ du bist. Und jetzt erwartet man so eine einfache Sache von dir. Willst du das nicht tun? Du hast doch nichts zu verlieren. Ja, bei diesen Dienern, da merkt man, die machen nicht Dienst nach Vorschrift. Sie hätten auch den Mund halten können und einfach so die Sache laufen lassen. Aber nein, sie denken mit. Sie sehen, dass hier alles möglich ist. Und so ist es ihnen zu verdanken, dass es in Naeman zu arbeiten beginnt. Er begreift neu seine Lage, er versteht, dass er keine Hoffnung auf Heilung hat, und so ist er doch nicht zu stolz, um sich zu demütigen. Und so kommt es dann ja auch zum Happy End. Lasst mich die Botschaft dieser Geschichte, wie ich sie verstehe, nochmal mit einer Frage auf den Punkt bringen. Was meint ihr? Wer sind die Helden dieser Geschichte? Wer sind die Helden dieser Geschichte? Es sind für mich die Personen, denen man menschlich gesprochen die geringste Bedeutung beimessen würde. Wer ist schon eine israelitische Magd? Wer sind schon die Diener Naemans, die ihn auf der Reise begleitet haben? Hätten sie den Mund gehalten, Naeman wäre leprakrank geblieben. Sie haben entscheidenden Anteil an der Heilung. Und das ist gerade das Wunderbare, wenn Gott Menschen beruft. Jeder kann etwas zum Gelingen beitragen und mag es auch nur eine unscheinbare Kleinigkeit sein. Gerade diese einfachen, schlichten, unbedeutenden Menschen, wie die israelitische Magd, wie die Frau Naemans, die Diener Naemans, sie tragen etwas zum Erfolg bei. Sie stehen für die älteren Geschwister in unseren Reihen, die manchmal noch ihre Erfahrungen von früher oder aus dem Krieg erzählen. Sie stehen für die Beter, die im stillen Kämmerlein ihre Anliegen vor Gott bringen. Sie stehen für die Diakone, die einen unscheinbaren, aber wichtigen Dienst tun. Sie wirken im Verborgenen, sie besuchen Geschwister, sie halten telefonisch Kontakt, sie fragen nach und fangen manchen in seinen Sorgen und Nöten auf. Menschen wie die israelitische Magd oder die Diener Naemans, die sagen in der Gemeinde nicht viel, sie halten sich zurück, sie verfügen aber über einen inneren Reichtum, der hier und da mal aufblitzt. Gott beruft genauso die prominenten Führer, wie Naeman, wie die Könige hier in dieser Geschichte, die im Rampenlicht stehen, die Verantwortung tragen. Wir haben auch Leiter in unseren Gemeinden, Gemeindeleiter, Gottesdienstleiter, Pfadfinder, Jugendleiter etc., was wir so alles haben. Sie sind die Aktiven, sie machen sich Gedanken über die Ziele, über Umsetzung, sie organisieren das Gemeindeleben, tragen Verantwortung. Wenn sie manchmal stolz sind auf das, was sie darstellen und was sie mit der Gemeinde erreicht haben, dann müssen sie immer wieder neu Demut lernen, so wie Naeman hier. Und Gott beruft auch Menschen und gibt ihnen einen besonderen geistlichen Auftrag, wie hier dem Propheten Elisa. Elisa steht für die Geschwister mit besonderer geistlicher Berufung, wie die Prediger. Sie sollen sich in besonderer Weise Gott weihen, dass Gott durch sie wirken kann. Sie sollen in besonderer Weise erkennen, was Gott vorhat, wie er wirken möchte, wie Gott die Ehre gegeben werden kann. Gott möchte durch sie Unmögliches möglich machen. Und das alles ist das neutestamentliche Bild von Gemeinde. Die einfachen Geschwister, die Leiter und die Aktiven, die Prediger, sie alle sind unverzichtbar. Gott hat uns unterschiedliche Gaben gegeben, die durch das Wirken seines Geistes zur Entfaltung kommen sollen. Aber betonen möchte ich heute wirklich den Gedanken, unbedeutende Menschen können zu Helden werden. Das ist für mich die Botschaft dieser Geschichte und sie ist für mich besonders wichtig, auch in einer Zeit, in der wir so oft entmutigt sind, weil so wenig Interesse an Gott und seinem Wort besteht und wir fragen uns, was machen wir eigentlich und was bringt das alles und soll ich meinen Mund noch aufmachen, ich kann doch auch den Mund halten. Aber Gott kann unser Zeugnis benutzen, dass Menschen doch anders handeln, als sie eigentlich zunächst wollen, so wie Naaman. Gott segne uns, dass wir das erfahren. Amen.